Ja, was ist heute angesagt? Zu mir spricht der Herr ab und zu in der Sauna. Ich meine, ich bin sehr dankbar dafür, das steht außer Frage. Es ist immer etwas Besonderes, wenn der Herr spricht, auch wenn das eine oder andere Mal sich Zweifel breit machen und wir dann nachfragen, sollte das wirklich sein Wort gewesen sein? Das kennen vielleicht auch viele von euch. Aber es ist letzten Sonntag wieder passiert, als ich in der Sauna war. Und meistens, wenn ich dann allein drin sitze, dann kommt irgendwas, aber dieses Mal war ich doch echt erstaunt. Es war nämlich eine Bibelstelle und zwar kam plötzlich wie aus dem Nichts 1. Thessalonicher 5. Und da ich mich damit überhaupt nicht beschäftigt hatte und mich auch gar nicht erinnern konnte, dass da irgendetwas war, wusste ich genau, das kommt jetzt vom Herrn. Und dann habe ich eine Weile so nachgedacht, 1. Thessalonicher 5, wie gut ist dein Bibelwissen, was weißt du noch davon? Nicht sehr viel im Moment, musste ich ehrlich zugeben. Und ein paar Minuten später kam Vers 3. Dann dachte ich, das ist interessant. Und wir haben in der Sauna, dem Herrn sei es gedankt, eine Gideon-Bibel liegen. Und die habe ich natürlich sofort aufgeschlagen und habe darin Folgendes gelesen. Im 1. Thessalonicher 5 haben wir gesagt. Im Vers 3 lesen wir dort: Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen. Ich höre mal an dieser Stelle auf. Jetzt ist mir klar, dass wenn der Herr uns was aufs Herz legt, die wir die Gnade haben zu predigen, dann muss ich mir den Kontext anschauen. Ich muss davor lesen und ich muss danach lesen. Was liegt ihm auf dem Herzen? Und nachdem ich vorsichtshalber mal ganzen Thessalonicher Brief gelesen habe, also den ersten und dann auch noch den zweiten, war mir relativ schnell klar, was dem Herrn hier auf dem Herzen liegt. Und zwar zwei Dinge: Ermutigung und Ermahnung. Dann habe ich mal nachgeschaut, wie oft steht Ermahnung im Neuen Testament. Je nach Übersetzung, das variiert ein bisschen, circa 30 Mal. Wie oft steht Ermutigung im Neuen Testament? Auch hier wieder die Variante unterschiedlich, je nach Übersetzung, circa 100 Mal. Und dann bin ich noch ein bisschen tiefer reingegangen, habe festgestellt, dass ja Ermutigung und Ermahnung, wenn ich in den griechischen Urtext gehe, sehr ähnlich sind. Das sind fließende Übergänge. Das heißt, immer wenn der Herr uns ermahnt, ermutigt er uns auch. Also in den meisten Fällen ermutigt er uns auch. Und dann machte es langsam Klick, was liegt dem Herrn hier auf dem Herzen. Und ich denke, auch gemessen an der Situation, die wir gerade haben, ist es durchaus angebracht, dass wir mal wieder an ein Thema herangehen, was Segen und Fluch sein kann, je nachdem, wie es Anwendung findet in unserem Leben. Und habe dann den letzten Abschnitt vom 1. Thessalonicher 4 hergenommen und wie ihr wisst, worum geht es in dem letzten Abschnitt vom 1. Thessalonicher 4? Um die Entrückung. Und da lesen wir: Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten, andere Übersetzungen sagen Erzengel, und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen aufstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihm zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Tröstet euch nun gegenseitig mit dieser Gewissheit. Ja, der Paulus sagt in Titus 2,13, bezeichnet er die Entrückung als eine selige Hoffnung. Die Hoffnung ist absolut eng verknüpft mit unserem Glauben, weil es ein Herzstück des Christentums ist. Da ich mich mit dem Thema früher schon mal beschäftigt habe, und zwar sehr intensiv beschäftigt habe, aufgrund der Kontroversen, Auslegungen des Themas selbst bin ich wirklich nach langem Studium zu der Überzeugung gelangt, dass dieser Zeitpunkt der Entrückung mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit vor dem Beginn der siebten Jahrwoche nach Daniel kommt. Also bevor es ganz, ganz tragisch letzten Endes wird. Jetzt müssen wir uns vor Augen halten, dass die Entrückung jahrhundertelang vollkommen weg war. Hat überhaupt niemand drüber gesprochen, hat sich niemand mit beschäftigt. Und erst durch die Erweckungsbewegung Anfang letztes Jahrhundert wurde sie wieder thematisiert. Und interessanterweise in vielen katholischen Kirchen bis heute ziemlich niedrig gehalten, beziehungsweise findet überhaupt keine Erwähnung. Aber wie gesagt, das Thema wird nach wie vor kontrovers diskutiert, vor der großen Trübsal, in der großen Trübsal, nach der großen Trübsal. Meine Arbeit, mein Bibelstudium bringt mich einfach zu der Überzeugung, dass es zu diesem Zeitpunkt, also vor der großen Trübsal stattfindet, wobei wir uns vor Augen halten, Trübsalen gab es schon immer und gibt es auch jetzt. Die große Trübsal befindet sich bzw. wird in diesem Zeitfenster stattfinden. Und ich bin ein Verfechter der wörtlichen Bibelauslegung, dort wo sie wirklich wörtlich ausgelegt werden muss, und halte überhaupt nichts davon, wenn Theologen mit Spitzfindigkeiten kommen, alles auseinandernehmen und selektieren, wenn ich im 2. Timotheus 3,16 einfach lese, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Damit ist im Prinzip auch alles gesagt. Wir lesen weiterhin in der Offenbarung 3,10-11 an die Gemeinde in Philadelphia. Und das ist sehr, sehr ermutigend. Interessanterweise wusste das Paulus so zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil die Offenbarung noch gar nicht geschrieben war. Wir lesen also dort im Vers 10, weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde auch ich zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht, jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Ich komme bald. Halte fest, was du hast. Lass dich von niemand um deinen Siegeskranz bringen. Finde ich wirklich sehr, sehr ermutigend für uns, dass wir diese Hoffnung haben und uns daran festhalten dürfen. Die Stunde der Versuchung beginnt, wie wir wissen, am Anfang der letzten sieben Jahre. Da werden die Menschen verführt und nach 3,5 Jahren wird es richtig heftig. Es steht geschrieben im 2. Thessalonicher 2,6, und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Er, der Antichrist. Nach meiner Auffassung handelt es sich hier um den, der noch zurückhält, um den Heiligen Geist. Solange dieser mit uns auf dieser Erde ist, wird noch das Äußerste verhindert. Er wurde uns an Pfingsten von unserem Herrn auf die Erde als Tröster gesendet, und er, der Heilige Geist, ist es, der uns zu unserem Herrn Jesus Christus in die Luft entrückt. Er verlässt also gemeinsam mit uns diese Erde, und erst dann können sich die Mächte des Bösen völlig ungehindert auf der Erde entfalten. So gesehen ist die Entrückung das umgekehrte Pfingsten. Pfingsten ist der Anfang der Gemeinde und die Entrückung ist das Ende der Gemeinde auf dieser Erde. Jetzt war es ja damals so, wenn wir in die Schriften hineinschauen und auch so ein bisschen in die Historie, dass zu der Zeit, als Jesus auf der Erde wandelte, die jüdische Braut zum Haus des Brautvaters gebracht wurde. Dort verlebten Braut und Bräutigam 7 Tage in Zurückgezogenheit. Sehr spannend, 7 Tage. Nun sind ja vor Gott 1000 Jahre wie ein Tag, und damit haben wir die Verbindung von den 7 Tagen zu den 7 Jahren. Jesus Christus dachte bestimmt an diese Sitte, als er sein Versprechen äußerte, seine Braut ins Haus seines Vaters aufzunehmen. Er geht hier wieder oder es geht hier wieder um die letzte Woche, also um die 7 Jahre große Trübsal. Offenbarung 19 findet am Ende dieser Woche, kurz vor Harmageddon, das Hochzeitsmahl des Lammes statt. Das heißt, die Gemeinde, die Braut, ist beim Vater. 7 Jahre, 7 Tage, analog der jüdischen Hochzeit. Und kurz bevor Harmageddon stattfindet, findet die Hochzeit der Braut mit dem Bräutigam statt. So ist es durchaus geschrieben. Wir lesen im 1. Korinther 3, 12 bis 15. Jede Verunreinigung des irdischen Lebens wird weggenommen, bis die Braut schön in reinen Leinen die Gerechtigkeit der Heiligen gekleidet sein wird. Jetzt wissen wir auch aus der Schrift, dass unser Herr in Pracht und Herrlichkeit wiederkommt, wenn die Schlacht in Harmageddon stattfindet. Es ist immer dieser feine Unterschied zwischen der Entrückung und der Wiederkunft in Pracht und Herrlichkeit. Gibt es immer wieder Streitereien im Leib Christi in ganz unterschiedlichen Denominationen, wo das teilweise auch ein bisschen durcheinander gebracht wird. Das ist auch nicht ganz so einfach, wenn man das in der Schrift im Fließtext liest. Man muss nämlich wissen, dass die Schrift früher ohne Kapitel geschrieben wurde. Ja, sie wurde sogar ohne Komma geschrieben. Und diese Übergänge sind so fließend, dass man da durchaus durcheinander kommen kann. Und dann müssen wir noch eins bedenken. Paulus oder überhaupt die gesamte Schrift ist ja für alle Gläubigen geschrieben. Sie ist für die Juden geschrieben und sie ist auch für uns Christen geschrieben. Und wir wissen auch, wenn die Entrückung stattgefunden hat und leider manche nicht dabei sein werden, dass in der großen Trübsal Erweckung kommt. So, das heißt, die Brüder und Schwestern, die bei der Entrückung nicht dabei sind und in dieser Zeit leben, lesen ja auch noch die Schrift und müssen auch wissen, wie es dann weitergeht. Da habe ich früher ganz schön dran gegrübelt an der Geschichte, bevor ich das einigermaßen unter die Füße gekriegt habe. Also ich will damit nur sagen, da kann es durchaus Verschiebungen geben, weil wirklich im Fließtext dann weitergeschrieben wird. Kommen wir zum anderen Punkt, der sehr wichtig ist. Schlacht von Harmageddon. Wie findet diese Schlacht statt? Die Schrift sagt uns, dass es am Ende der Zeit nur noch 2 Denominationen gibt. Es gibt die Hure und es gibt die Braut. Alles, was wir jetzt haben, was der Feind durcheinander gebracht hat, in diesen ganzen verschiedenen Ausführungen des christlichen Glaubens, was den Leib im Prinzip schwächt, hört auf. Es hört auf. Und es geht sogar so weit, dass wenn es nur die Braut und die Hure gibt, dass eine Verschmelzung von verschiedenen Religionen stattfindet. Gerade eben in der vermeintlichen Hure, wo Moslems, wo Hindus, wo Christen, wo praktisch alles zusammenkommen wird, sich vereinigen wird unter einem Dach. Es wird behauptet, es ist die katholische Kirche, kann ich so aus der Schrift nicht rausnehmen, aber ist gut möglich, sage ich jetzt mal. Wie ist das möglich, wenn wir uns vor Augen halten, wie viele Jahrhunderte diese ganzen Streitigkeiten, diese ethnischen Verwicklungen allein innerhalb beispielsweise des Islams drin sind, dass das alles zusammenkommt, dass es möglich ist, so eine Einheitsreligion zu bilden? Wie ist das überhaupt möglich? Wie geht das? Das geht nur durch eine Situation, durch ein Ereignis im Prinzip kosmischen Ausmaßes. Und das ist die Entrückung. Die Entrückung wird dazu führen, dass das überhaupt möglich ist. Wer den Film Left Behind gesehen hat, über den man durchaus unterschiedliche Ansichten haben kann, der hat ein bisschen eine Vorstellung, was da abgeht und wie das die Menschen schockt auf der Erde, wenn wir plötzlich alle fehlen. Also will da gar nicht näher drauf eingehen. Wichtig wieder für uns: Der Lohn im Himmel übertrifft alles, was diese Erde uns bieten kann. Wer in irgendeiner Form, und ich nehme mich da nicht raus, noch Dinge und Gefallen hat, die in der Welt stattfinden. Das hat nichts mit schönen Bäumen oder so, da dürfen wir uns dran freuen. Aber es gibt auch ein paar Dinge, die sind nun nicht ganz so, wie sich das daher vorgestellt hat. Und wir erwischen uns ab und zu dabei. Ach ja, gar nicht schlecht, ne? Aber wir müssen wirklich in dieser Zeit, in der wir leben, und wir sind ziemlich am Ende der Endzeit, wirklich aufpassen. Wir müssen uns konzentrieren, wir müssen auf das Richtige und auf den Richtigen wirklich schauen. Deswegen steht auch geschrieben, darum achtet darauf, wie Paulus sagt, dass euch niemand die Krone wegnimmt, die am Ende des Weges auf uns wartet. Denn es steht geschrieben, 1. Thessalonicher 5, 2 bis 3, dass der Herr kommt wie ein Dieb in der Nacht. Die, die gläubig sind und für die, die sich von der wahren Lehre und damit von Christus abgewandt haben, von Christus abgewandt haben, bei seiner Wiederkunft eben dann nicht dabei sind. Wenn die Menschen sagen, alles ist so friedlich und sicher, dann wird die Zerstörung plötzlich über sie kommen. Jetzt haben wir eine Situation in dieser Welt gerade, je nachdem, wie sehr ihr euch beschäftigt, ob es nur normal über die Nachrichten kommt oder ob ihr auch über alternative Medien geht, wo wir sehen, das ist richtig brenzlig. Was da läuft, das ist richtig brenzlig und unsere Aufgabe ist zu beten. Steht außer Frage, wenn überhaupt bis jetzt sich jemand einen abgeklemmt hat beim Beten, was ich nicht glaube, aber soll es ja auch geben, jetzt ist es richtig dran. Es ist richtig dran. Dann müssen wir uns einfach im Klaren sein, dass es ähnliche Situationen ja auch schon gegeben hat. Gehen wir mal Zweiten Weltkrieg zurück, gehen wir Ersten Weltkrieg zurück. Kann durchaus möglich sein, dass damals schon liebe Geschwister gesagt haben, ja, also jetzt muss ja der Herr bald kommen, das kann ja gar nicht anders sein, was hier abläuft, das geht ja nicht mehr lang. Es steht aber geschrieben, wenn alles friedlich ist, wenn alles ruhig ist und niemand damit rechnet. Also ist es vielleicht noch nicht so weit. Ich bin kein Prophet und es steht mir auch nicht zu, da zu spekulieren, aber ich schaue in die Schrift hinein und wir haben keine genauen Angaben, wann unser Herr wiederkommt. Weder bei der Entrückung noch in Pracht und Herrlichkeit, aber bei seiner Wiederkunft in Pracht und Herrlichkeit haben wir ein paar Vorzeichen. Dritter Tempel, und so weiter. Diese ganzen Dinge, also da dürfen wir schon sagen, okay, jetzt wird viel erzählt, Dritter Weltkrieg etc. Bin ich ein bisschen vorsichtig. Es ist brenzlig, es kann zu einer Weltwirtschaftskrise führen, ist eine andere Geschichte. Unsere Aufgabe ist beten. Beten, beten, beten. Für das Volk Israel, für die Menschen im Iran, für jeden, der in irgendeiner Form an diesem Krieg beteiligt ist, der Schaden nehmen kann oder schon Schaden genommen hat. Und ihr seid alle herzlich eingeladen, die ihr bis jetzt nicht dabei seid, unseren Gebetsabend online mit zu besuchen, jeden Abend 19.30 Uhr. Es ist ein Gewinn. Es ist ein Riesengewinn. Ich sage es aus eigener Erfahrung. Ich bin nicht der große Beter, bin wirklich nicht der große Beter, aber wenn ich in der Gemeinschaft bin, dann kommt Power, dann kommt der Heilige Geist und dann das läuft, da geht auch was ab. Das ist ganz, ganz wichtig. Der Feind hasst erstens Lobpreis, zweitens Gebet. Er hasst es wie die Pest und da müssen wir es doppelt so stark machen. Ja, zu uns aber sagt er, und das ist der Trost, ihr aber lebt nicht in der Finsternis, deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Doch wachsam sollten wir sein, wachsam und nüchtern, zum Kampf bereit, eben zum geistigen Kampf, mit der ganzen Waffenrüstung. In Vers 11 heißt es, darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch schon tut. Wir helfen uns im Gebet weiter, wenn Krankheit da sind, wenn Nöte da sind, wenn Schwierigkeiten da sind. Aber wir dürfen uns auch im geistigen Bereich weiterhelfen. Vielleicht müssen wir ein bisschen mutiger werden, wenn wir manche Sachen nicht ganz verstehen, auch mal einen anderen zu fragen, wie siehst denn du das, wie kommst du damit zurecht und, und. Das muss nie 100% deckungsgleich sein, darum geht es nicht, aber dass wir uns gegenseitig ermutigen, uns gegenseitig stärken im Glauben, Gemeinschaft ist sowieso das Beste, was es gibt, aber da möchte ich auch ermutigen dazu. Das ist eine ganz, ganz feine Geschichte. Ja, das Gleichnis des Ackermanns, das kennt ihr gut, das muss ich euch nicht sagen. Obwohl das Wort Gottes bei ihnen etwas bewirkt hat, sind sie doch in Schwierigkeiten geraten und dann weggegangen. Der Herr Jesus bezeichnet die Verführung als eine der wichtigsten Endzeitzeichen vor seinem Kommen in Herrlichkeit. Es ist das einzige Zeichen, das dreimal in Matthäus 24 wiederholt wird. Und zwar Matthäus 24, 4 bis 5, 11, 23 bis 26. Und der Höhepunkt des Abfalls wird dann der Beginn der großen Trübsal tatsächlich sein. Der Geist sagt, dass in späten Zeiten etliche vom Glauben abfallen und verführerischen Geistern und Lehren der Dämonen anhängen werden. Habe ich früher immer gedacht, das trifft auf mich mit Sicherheit nicht zu, das kann mir gar nicht passieren. Das trifft auf alle Wiedergeborenen überhaupt nicht zu. Das kann nur so und so sein. Liebe Geschwister, ich bin da demütiger geworden, weil wir sind beauftragt, den Feind zu bekämpfen. Wir sind beauftragt, ihm zu widerstehen, dass er von uns flieht. Aber, ich weiß nicht, ich glaube, Kenneth Hagin hat das mal gesagt, ich habe keine Angst vor dem Teufel, aber ich rechne knallhart mit ihm. Das heißt, wir dürfen ihn nicht unterschätzen. Und wenn wir lesen, dass er sich als Engel des Lichts verkleidet, dass er mit Zeichen und Wundern sogar kommt, dann ist wirklich mehr als Achtsamkeit gebeten, beziehungsweise geboten. Hebräer 3,12, seht zu, ihr Brüder, dass euch nicht jemand von euch ein böses, ungläubiges, also nicht jemand böses, ungläubiges Herz habe, im Abfall begriffen von dem lebendigen Gott. Und im 2. Timotheus 4,4 im Kontext von Warnungen über die Endzeit erklärt Paulus, und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zuwenden. Wie ist das möglich? Wie ist es möglich für uns, die wir wiedergeboren sind, die wir die Gnade des Herrn erfahren haben, die wir, wir sind überströmt worden mit Liebe und mit Freundlichkeit, und dennoch steht es geschrieben, dass es passieren kann. Es kann passieren, wenn Leid eintritt und dieses Leid uns wirklich an die Substanz geht, geht in ganz unterschiedlichen Formen, dann wird unser Glaube erstmal richtig herausgefordert. Wir leben bis jetzt, dem Herrn sei es gedankt, in Frieden ohne Verfolgung. Wir können uns versammeln, wir können auf die Straße gehen, evangelisieren. Sollten wir noch viel mehr tun, weil wir es nämlich jetzt noch können. Aber wenn es an die Substanz geht, es ist ein Unterschied, liebe Geschwister, ob ich in China oder im Iran aufgewachsen bin und von vornherein schon immer mit Verfolgung konfrontiert war, oder ob ich so gesegnet, wie wir hier in Westeuropa leben, aufgewachsen bin und dann Verfolgung kommt und dann Widerstand kommt. Also hat nichts mit Angst machen zu tun, versteht mich nicht falsch. Aber wir müssen uns darauf vorbereiten, wir müssen gewappnet sein. Dankbar für die Zeit, die wir noch haben, ohne Verfolgung, aber auch darauf vorbereitet sein, dass das kommen kann. Und es gibt viele Faktoren, die uns niederdrücken können. Es kann der Verlust des Arbeitsplatzes sein, es kann Krankheit sein, es können so viele Dinge sein, die im Vorfeld schon passieren, da haben wir noch gar keine Verfolgung, die uns wirklich richtig bedrängen. Aber wie gesagt, das soll als Ermutigung und als Ermahnung gleichzeitig gelten. Weil je näher wir dieser Zeit kommen, desto heftiger wird es. Wir werden aber, wir wissen, dass das gesamte Christentum davon betroffen ist, also nicht nur die Namenschristen, sondern auch die, die tatsächlich wiedergeboren sind, dass das passiert. Ich kriege es immer noch nicht auf die Reihe, ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, aber die Schrift sagt, es kann passieren. Uns wird es nicht passieren, weil wir vorbereitet sind. Wir sind ja heute alle hier und wir hören, was der Herr zu sagen hat. 10 Jungfrauen, das Thema kennt auch jeder von euch. Die Argumentation, die hat bestimmt jeder, der sich mit Evangelisation beschäftigt, auch schon gehört. Wir sind ja auch alle Christen. Wir sind auch getauft. Wir sind auch konfirmiert oder gefirmt und kirchlich geheiratet haben wir auch. Wir sind auch Christen. Ich sitze sogar beim Schützenfest neben einem Pfarrer. Was soll denn noch passieren? Entschuldigung, diese lieben Menschen, die muss man aus ihrer Selbstgefälligkeit rausholen. Das ist auch eine große Herausforderung für jeden, der da den Auftrag des Herrn wirklich so ernst nimmt. Ja, wir sollten nicht dem Irrglauben unterliegen, dass es uns nicht betrifft. Denn wir lesen in Matthäus 7,14, die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum ewigen Leben führt. Weiß nicht, wie es euch geht, dachte ich früher, ja, das ist kurz, bevor ich mich überhaupt bekehrt habe, bin ich durch die Pforte geschlüpft und dann laufe ich in meinem Glaubensleben auf dem schmalen Weg. Das stimmt nicht. Die Pforte ist immer schmal für uns. Unser ganzes Christenleben ist diese Pforte schmal. Unser ganzes Christenleben ist der, beziehungsweise eng, und ist der Weg schmal. Und der Weg, der führt, das habe ich schon mal hier angeführt, kennen vielleicht viele von euch dieses Bild mit dem breiten und dem schmalen Weg. Das Bild ist falsch, definitiv falsch. Der schmale Weg, der führt mitten durch den breiten Weg hindurch. Und wir können rechts und links auf den breiten Weg fallen. Und das passiert auch ab und zu. Und der Herr ist gnädig und ermahnt uns und bringt uns wieder auf den schmalen Weg drauf. Aber das ist nicht, ich bin einmal durch die Pforte durch und bin jetzt auf dem schmalen Weg, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Das ist ein Irrglaube, bin ich fest davon überzeugt. Aber das nur am Rande. Ja, wie im 1. Thessalonicher 5 werden wir auch in den Evangelien zur Wachsamkeit ermahnt und aufgefordert, so wie in Lukas 21, 34 bis 36. War übrigens ganz interessant, ich habe ja am Anfang gesagt, dass der Herr mir 1. Thessalonicher 5 gegeben hat und die ganze Woche hindurch hat Diana was in der Bibel gefunden, jetzt gerade diese Stelle hat sie gefunden und ich habe in christlichen Zeitungen gelesen und immer wieder kam 1. Thessalonicher 5. Also ganz erstaunlich, was der Herr macht, wenn er mal auf ein Thema wirklich drauf geht. Also in Lukas 21, 34 bis 36, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Saufen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdkreis wohnen. Wachet aber alle Zeit und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Zu entfliehen diesem allen. Das ist Mutmachung für mich. Das ist wirklich Mutmachung, wenn wir sehen, was da jetzt gerade abläuft. Ja, es ist noch weit weg, aber das kann sich ganz, ganz schnell ändern. Und es steht ja auch geschrieben, wenn ihr all das kommen seht, erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung ist nahe. Und wenn wir die Verbindungen sehen, was da in diesem Konflikt, der da gerade im Nahen Osten läuft, wie sich das ausbreitet, wie ein Lauffeuer. Da sind plötzlich die Engländer mit im Spiel und wir Deutschen sind plötzlich auch mit im Spiel. Wir haben Rammstein, nicht zu unterschätzen, große Steuerzentrale der Fluggeschichte von den Amerikanern. Also all solche Dinge sind am Laufen. Kein Grund, Angst zu haben. Nur im Kopf behalten, dass wir eben vorbereitet sind und dass wir, ja, die Dankbarkeit, das gibt so alte Sprüche, die werden nie altmodisch. Danken hilft vor Wanken. Loben zieht nach oben und die Maria Brean hat gesagt, und Zweifel sind vom Teufel. Wunderbar, genauso soll es sein. Also kurz und gut, der Heilige Geist nimmt bei der Entrückung alle zur Begegnung in der Luft mit dem Herrn Jesus mit, die sich durch das Erlösungswerk der Gnade zu seiner Braut zählen dürfen und standhaft geblieben sind bis zum Schluss. Die dieses Vorrecht nicht haben zu diesem Zeitpunkt, die lässt er zurück. Darum prüft anhand der Schrift und in eurem Gewissen, ob ihr mit dem Herrn im Reinen seid. Enden möchte ich mit einer Aussage von Pastor Ingolf Elsel aus dem Jahr 2015. 2015 haben wir am Bodensee gewohnt und haben dort die Freie Christengemeinde in Ravensburg besucht, sind dort auch Mitglied gewesen, waren sehr glücklich dort und sehr gesegnet. Und das eine oder andere Mal ist es passiert, dass wir im Auto saßen, wir haben in Friedrichshafen gewohnt, im Auto saßen und der Geist gesagt hat, heute ist Ravensburg nicht dran. Und wir waren schon, sagen wir mal, auf der Hälfte der Strecke, sage ich zu meiner Frau Diana, ich habe so den Eindruck, wir sollten heute in die FCG nach Friedrichshafen. Da sagt Diana, das ist komisch. Ich sage, wieso ist das? Ja klar, es ist komisch. Ich sage, ja, warum siehst du... Ich habe den gleichen Eindruck heute früh auch gehabt. Das ist uns zwei oder dreimal passiert und jedes Mal war etwas für mich. Einmal ist Diana am Rücken geheilt worden in Friedrichshafen und das andere Mal ist unter anderem genau das passiert. Ingolf Elsel hat einen Vortrag gehalten und hält im Vortrag inne, das hat man richtig gemerkt, er hat inne gehalten, und hat das gesagt, was ich euch gerade vorlese. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das eine Inspiration direkt vom Heiligen Geist war. Er hat nämlich gesagt, ich glaube, dass wir manchmal die schlechte Botschaft erst verinnerlichen müssen, um den Wert des Evangeliums Jesu Christi richtig wertschätzen zu können. Und ich bitte euch wirklich für diese letzte Zeit, ich wünschte, ich könnte euch ins Herz schreiben, lasst euch nicht verwöhnen. Folgt nicht euren natürlichen Wünschen. Seid nicht eine oberflächliche Christengesellschaft. Ihr müsst wissen, es geht um Leben und Tod. Wir spielen keine Kirche. Es geht um alles. Es geht um Rettung von Menschen und das schaffen wir nicht allein. Die wir Christus erkannt haben und dem Glauben in uns tragen, dem müssen wir erlauben, dass er mehr aus uns macht. Durch seinen Geist, aber auch durch das Feuer. Amen.